Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute hier zu diesem Gottesdienst am ersten Sonntag nach dem Epiphaniasfest. Epiphaniasfest ist traditionell am 6. Januar, in unserer Gesellschaft auch als Dreikönigstag benannt. Die Weisen aus dem Morgenland kamen, fanden Jesus im Stall von Bethlehem und brachten ihm die Geschenke. Und damit war eine Tradition geboren, die bis heute unsere Kirche prägt. Der Dreikönigstag ist in manchen Bundesländern Feiertag, bei uns in Hessen leider nicht oder glücklicherweise nicht, je nachdem von welcher Seite aus man es sehen will. Aber es kann dabei schnell in Vergessenheit geraten. Es ist ein Wochentag wie jeder andere auch und dadurch kann man sich da gar nicht mehr so direkt daran erinnern. Was ist das Besondere am Dreikönigstag? Der 6. Januar ist nach orthodoxer Tradition der Weihnachtstag. Das heißt, die orthodoxen Kirchen feiern nicht den 24. Dezember, sondern den 6. Januar. Und damit ist es ein besonderes Zeichen, dass als die Weisen aus dem Morgenland Jesus finden, das war das große Fest, das in der orthodoxen Kirche im Vordergrund steht. Nach kirchlicher Tradition ist der 6. Januar aber auch das Erscheinen von Gottes Herrlichkeit. Was im Stall von Bethlehem in einem kleinen Baby zum Ausdruck kommt, soll in der Botschaft von Jesus, dass er der Messias ist, die Herrlichkeit Gottes verkündigen. Und damit entsteht natürlich eine besondere Zeit, in der wir nun nicht das kleine Baby verehren, sondern wo wir Gottes Herrlichkeit in Jesus Christus entdecken dürfen. Und das ist die Epiphaniaszeit. Heute haben wir also den ersten Sonntag nach diesem Ereignis des 6. Januars. Und das ist der erste Sonntag nach Epiphanias. Die Epiphaniaszeit beendet damit die Weihnachtszeit. Und gleichzeitig ist sie aber nur eine kurze Zeit, denn mit der Vorfastenzeit, die 3 Wochen vor dem Aschermittwoch beginnt und in diesem Jahr auf den 1. Februar fällt, merken wir, dass die Epiphaniaszeit nur noch die nächsten 2 Sonntage sind, dann ist der Januar schon wieder rum. Also eine kurze Zeit, wie wir dann in die nächste Zeit hineingehen. Wichtig dabei ist aber, dass uns deutlich wird, dass es um diese Herrlichkeit Gottes geht, die in unserem Leben spürbar werden darf. Und so haben wir auch den Wochenspruch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14, wo es heißt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst beginnen mit dem Lied Nummer 194. Wir singen die Verse 1 bis 3, O Gott, du höchster Gnadenhort. Versen aus dem Psalm 89. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Kommt, lasst uns den Herrn anbeten. Kennen unsere Verfehlung mit Worten aus dem 69. Psalm. Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass an mir nicht zu Schanden werden, die deine harren, Herr, Herr Zebaot. Ich bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht. Herr, erbarme dich. Das Wort der Gnade wird uns zugerufen aus dem Propheten Jesaja im 44. Kapitel. So spricht der Herr: Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Ich vergesse dich nicht. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Darum lobt, singet dem Herrn, erhebet seinen heiligen Namen. Wir neigen uns zum Gebet. Gott allen Lichtes, wir danken dir, dass du Jesus Christus hast kommen lassen, Licht für die Welt, Ziel der Suchenden, Wegzeichen für die Verirrten, mit Wasser getauft, mit dem Geist gesegnet, mit der Stimme berufen, dass wir auf ihn hören und ihm folgen und dir die Ehre geben alle Zeit. Dazu hilf uns durch deinen Geist. Dies bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hören wir auf die alttestamentliche Lesung aus dem Buch Josua, Kapitel 3, die Verse 5 bis 11 und Vers 17. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu, hört die Worte des Herrn, euren Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf dem trockenen Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Mit der ganzen Christenheit, lasst uns unseren Glauben bekennen mit den Worten der apostolischen Väter. Wir erheben uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und singen nun miteinander aus dem zweiten angezeigten Lied Nummer 66, die Verse 1 bis 3, Jesus ist kommen. Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören den Predigtext für den heutigen ersten Sonntag nach Epiphanias, nach der zweiten Predigtreihe, die in diesem Jahr dran ist. Und dieser Text steht im Matthäusevangelium im dritten Kapitel, die Verse 13 bis 17, und ist überschrieben mit die Taufe von Jesus. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn es gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. So ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald heraus aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Soweit die Geschichte von der Taufe Jesu. Und nun, himmlischer Vater, bitten wir um deinen guten Heiligen Geist. Schenke du uns, dass unser Verstand und unser Herz gleichermaßen geöffnet wird und wir dein Wort aufnehmen können. Und schenke mir die Freude, dein Evangelium zu verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, Epiphaniasfest, 6. Januar, der Dreikönigstag, und man fragt sich, wie denn diese drei Könige überhaupt auf den 6. Januar gekommen sind. Die orthodoxe Kirche feiert bis heute ihr Weihnachtsfest an diesem Tag und verbindet damit die gute alte Tradition, dass die Weisen aus dem Morgenland, wie es der Evangelist Matthäus beschrieben hat, auf den Weg sich gemacht haben, um in Bethlehem den Stall zu finden, in dem Jesus, der neue König der Juden, geboren worden war. Die Weisen aus dem Morgenland besagen uns aber keineswegs, wie viele es waren, und sie sagen auch nicht, dass es Könige waren, und sie sagen vor allem schon gar nicht, welche Namen sie hatten. Ob es zwei Könige waren, zwei Weise waren oder fünf, das wissen wir nicht. Es ist nur ein Pluralwort. Es waren mehrere Weise. Und so stehen wir da und wissen aus der Geschichte des christlichen Glaubens nur, dass man irgendwann den Wunsch hatte, diese Geschichte zu malen, darzustellen, künstlerisch darzustellen. Und jetzt musste man Entscheidungen treffen. Wie interpretiert man mehrere Weise? Und so überlegte man, was steht denn da, und kam relativ schnell auf die Zahl 3, weil drei Geschenke benannt waren: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das hat ja nicht jeder mitgebracht, sondern der eine Gold, der zweite Weihrauch, der dritte Myrrhe. Und damit war klar, es müssen drei gewesen sein. Ein vierter, der nichts geschenkt hat, konnte man sich nicht vorstellen. Also war klar, drei müssen es gewesen sein. Und wer so teure Geschenke mitbringt, der muss auch schon ein Repräsentant einer ganzen Völkerschar sein. Und so hat man sie zu Königen gemacht. Und erst im 6. Jahrhundert, nachdem man diese Dinge von drei und Geschenken und Könige so im 3. Jahrhundert geklärt hatte, hat man im 6. Jahrhundert den Namen für sie gefunden und hat sie Kaspar, Melchior und Balthasar genannt. Und damit war eine gute römisch-katholische Tradition in der westlichen Welt gewachsen. So haben sie sich über Jahrhunderte gehalten, und inzwischen hat man festgestellt, dass es auch nicht schlecht ist, eine gute Tradition fortzusetzen. Vielleicht sind Ihnen schon einmal die Sternsinger begegnet, die ab dem 6. Januar nach römisch-katholischer Tradition diese Epiphaniaszeit, also bis jetzt in diesem Jahr 1. Februar, wenn dann die Vorfastenzeit beginnt, nutzt, um mit Gesang von Haus zu gehen und einen Segenswunsch weiterzugeben. Und dabei wird auf den Türpfosten oben drauf geschrieben 20 Sternchen, und dann kommt C, M, B, wieder Sternchen, und dann kommt in diesem Jahr die 26 hin. Also die Jahreszahl halbiert und dazwischen C, M, B. Und da dachte man immer, aha, Kaspar, Melchior, Balthasar. Da kommt es auch ursprünglich her. Aber eigentlich hat man dann im Mittelalter schon dies zu einem Segenswunsch umgearbeitet, der heißt Christus, Mansionem Benedicat. Zu Deutsch, Christus segne dieses Haus. Und genau damit ist das, was der 6. Januar wollte, eigentlich bis heute in unserer christlichen Tradition weitergeführt worden. Dass nämlich Christus in die Welt kommt, um uns zu segnen. Dass seine Herrlichkeit kommt, damit in unserem Leben sich etwas verändern kann. Dass wir eine Kraftquelle bekommen, von der wir auftanken können. Und das ist in diesem Segenswort noch deutlich. Wo immer Sie also hinkommen und sehen auf dem Türpfosten obendrauf dieses 20 CMB 26, dürfen Sie sagen, da waren die Sternsinger, Sie an, von den drei Königen aus dem Morgenland, den Weisen aus dem Morgenland, geht dieser Segen bis in unsere Gegenwart hinein. Und jeder, der durch so eine Tür geht, darf wissen, dass er unter dem Segen Gottes in die Welt hinausgeht und mit dem Segen Gottes wieder hineinkommt in dieses Haus. Die Herrlichkeit Gottes, die als Epiphanie, als Erscheinung, was es wörtlich aus dem Griechischen übersetzt heißt, in unser Leben hineinkommen soll und darf, möchte sichtbar werden, möchte unser Leben verändern. Und das ist es, was wir in der Epiphaniaszeit im Besonderen bedenken dürfen. Und nun haben wir heute, zu Beginn dieser Epiphaniaszeit, diese Geschichte von der Taufe von Jesus. Eine Geschichte, die eigentlich nicht so bewundernswert ist. Ein Mensch beschließt, sich taufen zu lassen, besonderer Festakt. Er geht irgendwie zu dieser Taufstelle hin, die heute in Israel noch gezeigt wird am Jordan, wo man heute sogar mit Touristengruppen hinkommen kann. Man hat inzwischen alles betoniert und befestigt und Sitzgruppen gemacht und. Also man kann das richtig offiziell zu einem Taufgottesdienst als Touristengruppe nutzen. Nicht mehr so ursprünglich, wie es damals bei Jesus war und bei Johannes dem Täufer. Und dann hört man noch eine Stimme und geht wieder auseinander. Spektakuläres ist dabei nicht. Was aber entscheidend ist, dass genau nach der Weihnachtsgeschichte hier dieser Abschnitt uns zeigt, was mit Jesus eigentlich Besonderes passiert. Wir haben einmal einen Menschen in dieser Geschichte, das ist Johannes der Täufer. Und dann haben wir eine Stimme, das ist die Stimme Gottes. Und dazwischen haben wir einen Mensch, Gott oder Gott-Mensch, nämlich Jesus, der getauft wird. Ganz wie ein Mensch und gleichzeitig von Gott als Sohn deklariert wird. Und da merken wir, was Gottes Herrlichkeit ausrichten möchte. Sie möchte einem Menschen sagen, in aller Menschlichkeit darfst du wissen, dass es einen Gott gibt, der in deinem Leben etwas sagen möchte, damit diese Herrlichkeit sich umsetzen kann. Gott spricht. Er versteckt seinen Plan für unser Leben nicht. Er möchte uns mitteilen, was Sache ist. Und so wollte er Jesus besonders beauftragen. Jesus bekommt natürlich einen anderen Auftrag wie Sie und ich. Aber jetzt merken wir plötzlich, was der Wochenspruch auch soll. In diesem ersten Sonntag von Epiphanias. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gott hat also Söhne und Töchter. Gott hat Menschen, die er beauftragen möchte und die durch seinen Geist einen Auftrag finden dürfen. Und Johannes darf diese Herrlichkeit Gottes leibhaftig erfahren und erleben und darf das umsetzen, was Gott ihm als Auftrag gibt. Und deshalb lassen Sie uns nochmal in diese Geschichte ein bisschen genauer hineinschauen. Da haben wir als erstes Johannes, den Täufer, der am Jordan tauft. Der Johannes war schon ein, heute würde man sagen, komischer Vogel. Ein besonderer Mensch. Er ist ein bisschen aus der Gesellschaft ausgestiegen, so ein echter Aussteigertyp mit alternativem Lebensstil. Er ging in die Wüste und lebte dort, nicht in zivilisierten Dörfern oder zivilisierter Gesellschaft. Ein Eigenbrötler, der dort in der Wüste eine kleine Schar von Leuten versammelte und zu denen predigte. Dann sind die in die Dörfer gegangen, haben gesagt, da müsst ihr mal kommen, das müsst ihr euch mal anschauen. Und so ist ein richtiger Wallfahrtsort entstanden, wo Menschen zu Johannes dem Täufer kamen, sich anhörten, was er zu sagen hatte und dann wieder nach Hause gingen. Er war besonders gekleidet, ein Kamelhaarmantel heißt es, zu Deutsch einfach nur ein Fell übergezogen, von wegen tollen Anzug oder ein echtes Kostüm, so wie man das in zivilisierter Gesellschaft hatte. Nein, er wollte ganz einfach und ursprünglich sein. Zottelige Mähne, Zeichen einer religiösen Ausrichtung in seinem Leben. Und das Essen war auch nicht sehr üppig. Heuschrecken und wilder Honig. Es fehlte noch geradezu, dass er Veganer wurde, aber dann hätte er auf die Heuschrecken verzichten müssen, dann wäre es schwierig geworden. Also ganz einfach und schlicht, naturverbunden und eben nachdenkenswert. Und seine Botschaft war einfach und schlicht. Ein einziger Satz: Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Wirren der damaligen Zeit, die römische Besatzung, die politischen Verhältnisse, die Gewalt, die in Israel herrschte durch das Militär, die Endzeitstimmung waren alle auf einem Höhepunkt, wo jeder normale, mitdenkende Mensch sagen konnte, das kann so nicht mehr lange gut gehen. Und genau in diese Zeit hinein kommt Johannes der Täufer und sagt, tut Buße, kehrt um, verändert euch. Buße ist ein eigenartiger Begriff, den Luther so geprägt hat. Eigentlich steht im Hebräischen das Wort Buße als Umkehr. Wissen Sie, was Umkehr ist? Umkehr heißt einfach anhalten, nachdenken, rumdrehen um 180 Grad und die richtige Spur nehmen. Ich habe das einmal erleben dürfen. Unsere Familie fuhr in Urlaub und Vater sagte, ach, weißt du was, Eberhard, heute kannst du mal fahren. Ich war rappelstolz, 19, 20 Jahre alt, durfte fahren und wir hatten kein kleines Gefährt, ein VW-Bus mit einem 5 Meter langen Wohnanhänger hinten dran. Das war schon ein Abenteuer, so etwas als junger Mensch zu fahren. Und ich sage, wo soll es denn hingehen? Und dann passierte etwas, was in unserer Familie jedes Jahr passierte. Wir wussten nicht, wo wir hinfahren sollten, sondern haben dann diskutiert, im fertig gepackten Auto gesessen. Und dann sagte die Mutter, dieses Jahr würde ich gerne mal nach Norden fahren. Gut, sagte der Vater, dann machen wir Urlaub im Norden. Und dann sind wir losgefahren. Und nach so einer halben Stunde war ich auf der Autobahn im Frankfurter Bereich und nach einer weiteren halben, dreiviertel Stunde fragte mein Vater, wo sind wir denn jetzt? Und ich sage, Vater, ich habe keine Ahnung, auf der Autobahn. Ich fahre freundlich und ordentlich 80, aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Er sagt, was steht denn auf dem nächsten blauen Schild? Und er sagt, ah, dort hinten sehe ich eins, warte mal, 2 Minuten später sah ich, da steht Heidelberg drauf. Was, sagt mein Vater, Heidelberg? Wo bist du denn hingefahren? Ich sagte, ja, ich bin einfach in Frankfurt abgebogen auf die Autobahn und dann habe ich immer Gas gegeben. Er sagte, aber das ist doch im Süden. Oh, habe ich gesagt, das ist schwierig. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Sie können sagen, das macht nichts. Ich habe recht, geben Gas und fahren immer weiter. Dann werden Sie irgendwann knapp 44.000 Kilometer auf der anderen Seite wieder ankommen, werden im Norden. Aber das ist schwierig, ja. Das stößt dann doch an manche Schwierigkeiten. Also, was blieb mir übrig? Ich bin in Heidelberg von der Autobahn runtergefahren, habe meine Familie reumütig zu einer Tasse Kaffee eingeladen und am frühen Nachmittag sind wir wieder nach Hause gefahren. Haben dort übernachtet, am nächsten Tag habe ich geflissentlich aufgepasst, wo ich im Frankfurter Bereich auf die Autobahn aufbiege, und habe den Norden gewählt. 10 Tage später waren wir am Nordkap, war ein schöner Urlaub. Aber Sie merken, Umkehr heißt wirklich anhalten, nachdenken und korrigieren. Buße hat also nichts damit zu tun, dass ich heulen muss, dass es mir emotional schlecht geht, sondern es geht um den Kopf. Im Griechischen heißt Buße metanoia, das heißt umdenken. Das ist etwas mit dem Kopf umdenken, nachdenken und etwas korrigieren. Johannes der Täufer wollte genau das erreichen, dass wir in unserem Leben nachdenken über das, was passiert. Nein, keine Endzeitpanik. Ja, die Welt wird nicht ewig bleiben. Das wissen wir. Aber wie lange das noch gut geht, das wissen wir eben nicht. Nur, dass man bis dahin etwas verändern kann, dazu sind wir aufgerufen. Das nahe Ende zu verkündigen, haben schon andere übernommen. Die Inkas hatten schon ausgerechnet, dass es noch 4000 Jahre gehen würde. Die waren übrigens vor ein paar Jahren rum und es ist immer noch nicht zu Ende. Die Zeugen Jehovas haben seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts 4-mal den Weltuntergang angekündigt. Sie dreht sich immer noch und es gibt immer noch Leute, die ausrechnen, wann wir unsere Welt verabschieden können. Ja, die Welt ist begrenzt, aber brauchen wir dazu ein Datum? Nein, es ist entscheidend, dass wir die Zeit bis dahin sinnvoll nutzen. Der Apostel Paulus sagt, kaufet die Zeit aus. Denkt nach drüber, Metanoia, nachdenken, kehrt um, tut Buße. Das ist die Botschaft, die Jesus uns weitergeben will durch Johannes den Täufer. Und übrigens hat Jesus selber seine ersten Predigten in dem Stil von Johannes dem Täufer gehalten, indem er sagte, tut Buße und kehrt um. Gott möchte uns die Gelegenheit geben, durch Johannes den Täufer ins Nachdenken zu kommen, dass wir das Ziel vor Augen haben. Und das Ziel ist die Begegnung mit Gott. Wie werden wir Gott eines Tages begegnen? Und dabei ist es vollkommen egal, ob Gott sich auf den Weg zu uns macht, indem er die Erde beendet und den jüngsten Tag sein lässt und wir dann Gott sehen, oder ob er uns vorher abruft und ruft uns in seine Dimension und wir stehen dann vor Gott. Ob Gott zu uns kommt oder wir zu Gott kommen, das Entscheidende ist, dass wir Auge in Auge, von Angesicht zu Angesicht ihn sehen werden. Und das ist die Frage, wie wir dann dastehen. Es ist also keine einfache Frage, die uns gestellt wird, aber die Herrlichkeit Gottes macht uns offensichtlich diese Frage leichter. Sie möchte, dass wir eine Antwort finden, wie wir diese Herrlichkeit in unser Leben mit hineinnehmen. Buße tun heißt also, Gott gibt uns eine Chance, die Zeit zu nutzen und über unser Leben nachzudenken, Korrekturen möglich zu machen, zu verändern, jetzt zu handeln. Das ist die Botschaft von Johannes dem Täufer. Ein zweites. Jesus kommt und bittet um die Taufe. Jesus kommt an den Jordan wie viele Menschen damals und es waren die meisten eher Schaulustige, die sich diesen komischen Prediger mal angucken wollten. Neugierige, die dachten, alles was neu ist, das muss man doch mal gesehen haben. So entstand ein richtiger Wallfahrtsort, nicht so sehr wegen der Predigt, sondern mehr wegen dem Spektakel, was sonst in einer langweiligen Dorfgemeinschaft selten passiert. Abenteurer fanden sich ein, aber es kamen eben auch Nachdenkliche. Es kamen Menschen, die festgestellt haben, dass das, wie sie bisher leben, nicht gut war, dass Veränderungsbedarf da war. Und wie sollten sie das hinbekommen? Und sie wollten gerne mit Johannes ins Gespräch kommen, um Impulse zu bekommen, ihr Leben zu ändern. Und in diese Gruppe derer, die mit Johannes ins Gespräch kommen wollen, kommt Jesus und möchte öffentlich bekennen, dass er als Mensch genauso diesen Zuspruch Gottes braucht, wie jeder andere auch. Doch Johannes sieht mehr als nur den Menschen. Er sieht Jesus als den Göttlichen und merkt dabei das, was wir heute im nizänischen Glaubensbekenntnis sagen, dass Jesus 100% Mensch und 100% Gott zur gleichen Zeit ist. Gott, Mensch oder Mensch, Gott. Und das sieht er und sagt, eigentlich müsste ich von dir getauft werden. Jesus, du müsstest Täufer sein und ich müsste der Täufling sein. Und Jesus sagt, lass es gut sein. Das ist die Ordnung, die Gott so vorgesehen hat. Mach es, mach es. Ja, Jesus hat keine Schuld, keine Sünde, keine Verfehlung zu bedauern. Das ist gut. Also folgerichtig hätte Johannes der Täufer recht gehabt. Doch die Bußpredigt für die Umkehr, für die Reinigung der Taufe, die ist Jesus so wichtig, dass er sie selber in sein Leben hineinnehmen möchte. Denn von da an verändert sich etwas für Jesus. Er möchte ein gerechtes Leben führen. Er will die Botschaft von Gott in seinem Leben umsetzen. Nur durch Umkehr zu Gott finden wir Menschen die Vergebung und die Versöhnung, damit wir einen, wie Luther so schön sagte, gerechten Gott finden. Ein Gott, der uns annimmt, so wie wir sind. Und dann geschieht ein drittes. Da ist eine Stimme von Gott her. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Jesus steigt nach dem Untertauchen in dem Wasser des Jordans wieder auf. Normalerweise steht man dann pitschnass einfach am Ufer und die Taufe wird mit ein paar Worten beendet. Aber in diesem Fall, als Jesus aus dem Wasser herauskommt, öffnet sich der Himmel. Und dann heißt es in dem biblischen Text, und wie eine Taube kam der Geist Gottes hernieder auf Jesus. Das war nicht unbedingt eine Taube, aber die Taube ist das Symbol für die Leichtigkeit, für die Flugfähigkeit sozusagen, wie Gott vom Himmel mit seiner guten Kraft, mit seinem Segen auf diesen Jesus kommt. Und dabei spricht er die Worte: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist ein wichtiges Wort. Denn da heißt es als erstes: Du bist mein Sohn. Du wirst heute mein Sohn und damit der Sohn Gottes. Du bist ab jetzt mein Vertreter auf Erden. Du bist der, der meinen Auftrag zu den Menschen bringt. Und dann sagt er als zweites: Du bist mein lieber Sohn. In Jesus Christus wird die Liebe Gottes zu uns Menschen spürbar. In Jesus Christus ist die Liebe Mensch geworden. Und als drittes sagt er: An dir habe ich Wohlgefallen. Du bist derjenige, der das tut, was mir gut gefällt, der also meinen Willen umsetzt, der meine Aufgabe auf dieser Erde ausführt. Das ist das Entscheidende. Ein Theologieprofessor hat schon vor 100 Jahren entdeckt, dass die Beduinen auf der Sinai-Halbinsel ein besonderes Ritual pflegen. Wenn eine Familie einen Schicksalsschlag trifft, die Eltern sterben wegen einer Krankheit oder einem Unfall, dann müssen die Kinder versorgt werden. Und nach orientalischen Regeln übernimmt das die Familie, indem der Bruder des Verstorbenen oder der Bruder der Verstorbenen die Kinder in seine Familie mit aufnimmt. Wir würden heute sagen, sie adoptiert, sie mit in die Familie aufnimmt als Dauerpflegekinder oder so in der Regel. Und bei dieser Aufnahme in die Familie wird ein Fest gefeiert, wie bei einer Geburt im Orient. Die Kinder werden aufgenommen, indem der neue Vater, der Adoptivvater sozusagen, in einer Festzeremonie diesen Satz spricht: Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter, an der ich Wohlgefallen habe. Von dem Moment an zählt er wie die leiblichen Kinder dazu. Zählt sie wie die leiblichen Töchter genauso dazu. Eine Adoptionsformel. So etwa kann man sich das hier vorstellen. In dem Moment, wo Jesus hier als Gottes Sohn wird, wird er beauftragt. Das ist seine Beauftragung nun hier an Gottes Stelle mit dabei zu sein und dies zu tun. Die Taufe ist also bei Jesus weit mehr als ein Reinigungsritual. Es ist weit mehr als etwas, was einfach motiviert, im Leben als Christ zu leben. Für Jesus ist es die Beauftragung, seinen Dienst als Sohn Gottes anzutreten. Für ihn ist es entscheidend, die Kraft Gottes umzusetzen. Und so möchte er uns einladen, dass wir mit diesem Zuspruch von Gott entdecken, dass in seinem Heiligen Geist wir die Kraft bekommen, auch Kinder Gottes zu sein. Und damit sind wir genauso beauftragt, nach dem Willen Gottes zu fragen und es zu wagen, Neues anzufangen. Es zu wagen, den Schritt des Anhaltens, Nachdenkens um 180 Grad sich zu drehen, um zu korrigieren. Das ist kein Eingeständnis von Versagen, sondern das ist vernünftig, um den richtigen Weg zu gehen. Es ist hilfreich, wenn wir deshalb Vergebung und Versöhnung wissen. Deshalb dürfen wir Fehler machen, weil Gott uns diese Fähigkeit schenkt, auch wieder zu vergeben und neu anzufangen. Deshalb dürfen wir wissen, dass Gott uns jeden Tag neu die Kraft schenken möchte, neu anzufangen, mich zu engagieren. Und die Frage zu stellen: Wo werde ich gebraucht? Wo kann ich mein Stück dazu beitragen, als Kind Gottes diese geistliche Aufgabe von Gott her weiterzugeben? Und langsam erkennen wir, dass dieses Epiphanias-Ereignis von Gott her Auswirkungen hat auf unseren Lebensalltag. Und deshalb ist es gut, wenn wir auch diese Segensworte CBM mit der Jahreszahl uns immer wieder vor Augen halten. Seine Herrlichkeit strahlt also nicht nur irgendwie, irgendwo und irgendwann zufällig durch, sondern Sie kommt zu uns. Seine Herrlichkeit darf ganz persönlich meine Kraftquelle sein, meine Tankstelle oder wie die jungen Leute heute sagen würden, meine Akkuladestation. Das ist das Entscheidende. Wo kriege ich meine Kraft her? Diese Frage zu beantworten, da ist die Herrlichkeit Gottes die Antwort. Und so wünsche ich Ihnen, dass wir in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entdecken. Dass wir herausbekommen, ja, es gibt noch viel zu tun. Es ist besser und schöner in dieser Welt durchstrahlen. Aber deshalb dürfen wir anfangen. Deshalb dürfen wir dazu beitragen. Deshalb dürfen wir schauen, wo unsere Aufgabe ist. Und so wünsche ich Ihnen den Frieden Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft. Und sie bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns aus dem Lied 410 die Verse 1 bis 4 singen: Christus, das Licht der Welt. Und füreinander beten, wir erheben uns dazu. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und sagen zunächst Danke. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus dort am Jordan hast von Johannes dem Täufer taufen lassen. Danke, dass du ihn zu deinem Sohn erklärt hast, sodass es alle drumherum hören konnten. Danke, dass du deine Liebe ihm geschenkt hast und danke, dass du ihn beauftragt hast, deinen Willen in dieser Welt umzusetzen. So lass uns ermutigt sein von dieser Taufe von Jesus, dass deine Herrlichkeit nicht nur ein großer Begriff ist, sondern dass dir spürbar werden darf in deinem Zuspruch, dass wir als deine Kinder uns aufmachen dürfen und in deiner Kraft uns auf den Weg begeben dürfen, in dieser Welt anzupacken und mitzuhelfen. Danke, Herr, für diese ermutigenden Worte, für diese erhellenden Worte, für dieses Licht, das in der Epiphaniaszeit auch in unser Leben leuchten möchte. Und wir bitten dich, Herr, lass das spürbar werden. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns die Kraft schenkst, die Aufgaben zu sehen, die du uns gerne geben möchtest. Dass wir den Mut haben, die Dinge anzugehen, die notwendig sind. Dass wir spüren, dass du uns begleitest und dass dein Segen mit uns ist, dass wir nicht alleine gehen. Wir wollen dich aber auch bitten für alle Menschen, die in unserem Dorf krank und alt geworden sind und nicht mehr so können, wie sie gerne wollen. Wir möchten dich bitten für die, die psychische Probleme haben oder Sorgen und Nöte haben, die sie niederdrücken. Sei du ihnen ihre Stärke und schenke ihnen ihre Kraft. Schenke ihnen Menschen zur Seite, die sie verstehen und die sie begleiten, damit sie nicht alleine sind. Wir bitten dich auch für die Menschen, die traurig sind, die einen Menschen verloren haben. Schenke ihnen den Trost und die Gewissheit, dass du der lebendige Gott bist, der in Jesus Christus die Wohnungen schon vorbereitet hat, in die wir kommen dürfen, wenn unser Leben beendet ist. Wir bitten dich aber auch für Frieden in dieser Welt, in unseren Dörfern, in unserem Land, in Europa, in der ganzen Welt. Herr, du siehst auch heute wieder die unglücklichen Orte, an denen Krieg geführt wird. Wir bitten dich für Frieden in der Ukraine, für Frieden in Israel und Palästina. Und Herr, auf allen Kontinenten rumort es. Und wir wissen manchmal nicht, wie es weitergehen soll. Wir bitten dich, Herr, schenke du den Verantwortlichen das Bewusstsein, dass du sie beauftragst, zum Wohle der ihnen anvertrauten Menschen zu handeln. Schenke du der Diplomatie und der Weisheit Vorrang vor Waffengewalt. Schenke du Vernunft, dass wir miteinander aufbauen, statt kaputt zu machen. Herr, so bitten wir um deinen Frieden in den Herzen von uns Menschen. Und alles, was uns sonst in besonderer Weise noch bewegt, wollen wir nun in einem Moment der Stille vor Gott bringen. Herr, wir bitten, höre du unser Gebet. Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Der Gemeinde ist noch Folgendes mitzuteilen. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist bestimmt für die Arbeit der Diakonie in Hessen und wird Ihnen herzlich empfohlen. Gott segne Geber und Gaben. Dann darf ich Sie herzlich einladen zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, dem 18. Januar. Er findet um 10.30 Uhr in der Margaretenkirche in Ebersbach statt, als ein Allianzgottesdienst mit der FEG zusammen. Die Leitung hat dann Pfarrerin Thielmann. Am Mittwoch, den 14. Januar, findet um 14.30 Uhr der Mütterkreis Rittershausen gemeinsam mit dem Frauenkreis Steinbrücken statt im evangelischen Gemeindehaus in Rittershausen. Am Donnerstag, den 15. Januar, ist um 15 Uhr das Waffelcafé im evangelischen Gemeindehaus Rittershausen. Auch dazu wird herzlich eingeladen. Dann darf ich noch einladen zu einem Glaubenskurs, der in Eibelshausen angeboten wird. Draußen liegen diese Handzettel, da stehen auch die Daten drauf. Sie können sich dort dann anmelden zu diesem Glaubenskurs für Menschen, die Fragen zum Glauben haben, die Glauben neu entdecken wollen und die die Themen in besonderer Weise interessieren. Also für alteingesessene Hasen, wie man so schön sagt, genauso geeignet wie für Menschen, die ganz neu neugierig geworden sind, um ein bisschen näher sich damit zu beschäftigen. Es werden insgesamt 7 Abende sein, über 6 Wochen verteilt. Schauen Sie auf die Termine und die Orte und die Themen und lassen Sie sich auch dazu ganz herzlich einladen. Lassen Sie uns nun zum Schluss noch das Lied 441 singen, die Verse 1 bis 5, du höchstes Licht, du ewiger Schein. Sonntag und in die kommende Woche gehen, so gehen wir nicht alleine. Gott begleitet uns durch sein Wort, er stärkt uns mit der frohen Botschaft von Jesus Christus und er ermutigt uns zu engagierten Taten der Nächstenliebe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir erheben uns und bitten um den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören auf das Orgelnachspiel. Herzliches Dankeschön der Ronja Knöbel an der Orgel. Ihnen ein Dankeschön, dass Sie sich bei den Temperaturen und den Witterungsverhältnissen überhaupt rausgetraut haben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Weg nach Hause. Bleiben Sie behütet und bewahrt und ein herzliches Gott befohlen. Auf Wiedersehen.
Die Sonne scheint so schön, da kann man doch ausgehen.